Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube, es ist schon richtig lange her, dass wir das letzte Mal eine Doppelfolge aufgenommen haben, oder?
Das stimmt. Ja. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die letzte Doppelfolge.
Ich auch nicht. Tja, dann ist es mal wieder Zeit für eine Doppelfolge. Hier sind wir. Es geht heute tatsächlich um einen Täter, den ich so spannend fand und über den ich so viele Infos gefunden habe, dass ich mich dazu entschieden habe, dass das hier eine Doppelfolge wird. Und ich freue mich sehr auf diese Doppelfolge, denn ich sag mal so, ihr seid nicht bereit für all die psychologischen Diskussionen, die in den nächsten zwei Folgen möglich werden.
Oh mein Gott, ich bin schon so gespannt.
Einige von euch haben uns zwischendurch mal geschrieben und haben sich nochmal eine Folge zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung gewünscht. Und zwar vor allem mit Fokus auf quasi soziale Interaktionen mit Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und natürlich, euer Wunsch ist uns Befehl. Das heißt, wir werden in der ersten Folge dieser Doppelfolge diesen Teil der narzisstischen Persönlichkeitsstörung beleuchten. Und im zweiten Teil dieser Doppelfolge werden wir ein gutes, altes Täterprofil des Täters dieses Falls machen. Und ich habe, um heute mit der Folge zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu beginnen, ein Zitat mitgebracht oder ein Gedicht mitgebracht. Und ich weiß gar nicht, ob du es kennst, Babsi, aber ich würde es einfach mal vorlesen. That didn't happen. And if it did, it wasn't that bad. And if it was, that's not a big deal. And if it is, that's not my fault. And if it was, I didn't mean it. And if I did, you deserved it. Auf Deutsch übersetzt, das ist nicht passiert. Und wenn es passiert ist, dann war es nicht so schlimm. Und wenn doch, dann ist es nicht so eine große Sache. Und wenn es doch eine große Sache ist, dann ist es nicht meine Schuld. Und wenn doch, dann habe ich es nicht so gemeint. Und wenn ich es doch so gemeint habe, dann hast du es verdient.
Ach ja.
Teil uns deine Gedanken zu diesem Gedicht, Babsi.
Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein erster Gedanke ist halt obviously Narzissmus. Also insbesondere der letzte Satz, ja, und wenn ich so gemeint habe, dann hast du es verdient. Ich finde, es beschreibt irgendwie ganz schön diese nicht vorhandene Verantwortungsübernahme für irgendetwas und die Schuldzuweisung an alle anderen. Also ein sehr schönes Gedicht, um mit wenigen Worten den Kern von narzisstischer Persönlichkeitsstörung zu umschreiben.
Tatsächlich ist der Titel dieses Gedichts auf Deutsch übersetzt, das Gebet des Narzissten.
Ja, perfekt.
Und ich dachte mir auch, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Die fleißigen Hörer unter euch wissen natürlich schon, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Und ich finde einfach, bei diesem Gedicht wird so sehr deutlich diese Externalisierung, die stattfindet, diese Verleugnung von irgendwie unangenehmen Dingen oder Dinge, die irgendwie negativ quasi auf den eigenen Selbstwert zurückfallen könnten. Und diese ganz starke eben Abweisung. Und ich finde aber auch so, Vermeidung von Scham kommt da auch ganz doll raus. Also dieses, es war nicht meine Schuld und wenn es war, habe ich es auch nicht so gemeint. Also ganz viel abwehrend und am Ende dann quasi, ich sag mal so, die Flucht nach vorne. Und wenn es so war, dann hast du es verdient.
Ja, das fand ich auch. Insbesondere der letzte Satz, finde ich, beschreibt das ganz gut, weil alles vorher mit diesem Jahr, es war nicht so schlimm und es war nicht meine Schuld und sowas, kann ja auch viel mit, also es gibt ja in vielen Familien zum Beispiel das Narrativ zu sagen, ja, hier, es blutet nur ein bisschen, ist ja nicht so schlimm oder ja, ich bin ja auf den Fuß getreten, aber es war ja nur aus Versehen. Also dieses Nicht-Validieren von Emotionen, das ist ja gar nicht so selten.
Ja.
Und deswegen ist für mich insbesondere der letzte Satz, hat dieses sehr Narzisstische für mich in dem Kontext. Und hebt es auch noch mal auf diese Ebene, finde ich, weil diese Aussage im Grunde auch diesen Charakter von Bestrafung unterschreibt oder unterzeichnet, der bei Narzissten ja hochkommt, wenn er keine andere Wahl mehr hat.
Ja.
Oder die Person, wenn nicht, also nicht er, sondern wenn die Person keinen anderen Ausweg mehr hat. Also dieses, ich habe es nicht so gemeint, es war nicht meine Schuld, es war auch nicht mit Absicht. Okay, aber das ist dir anscheinend alles egal. Okay, weißt du was, du hast es auch einfach verdient.
Ja.
Also ja, dieses Bestrafende dafür, dass kein Ausweg gelassen wird zu den üblichen Ausflüchten, weißt du?
Ja. Jetzt, also wenn ich mir das auch so, also wenn ich das nochmal so mit durch den Kopf gehen lasse, dann fühlt sich das irgendwie an, so als Metapher, wie so jemand, der sich die ganze Zeit so rumschlängelt und versucht, irgendwelche Ausgänge zu finden. Und dann, wo es keinen Ausgang mehr gibt, dann so, okay, jetzt kämpfen.
Ja, genau.
Ja.
Normalerweise würden wir jetzt an dieser Stelle die jeweilige psychische Erkrankung oder das jeweilige psychische Phänomen erklären, um das es in der Folge geht. Aber wir haben schon mehrere Folgen zum Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung gemacht. Und weil wir diese Folgen dazu schon gemacht haben, würden wir euch gerne ermuntern, falls nicht schon geschehen, dass ihr euch diese Folgen mal anhört. Dazu könnt ihr euch beispielsweise Folge 10 mal anhören. Da haben wir über die narzisstische Persönlichkeitsstörung gesprochen. Und für diejenigen von euch, die noch wissen, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ausmacht, die können sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen, die Folge weiterhören und in ihrem Kopf mal gucken, wie viele Boxen der heutige Fall bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung quasi tickt. Und für diejenigen von euch, die nicht wissen, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist, denen würden wir empfehlen, einmal kurz in die Folge 10 reinzuhören und mal zu hören, was wir da dazu gesagt haben und wie diese narzisstische Persönlichkeitsstörung sich charakterisieren lässt, um dann wieder hierher zurückzukommen und den Fall dann anzuhören und zu gucken, was ihr darin alles entdeckt. Und wenn euch das alles zu blöd ist, könnt ihr auch einfach erst die Folge bzw. erst den Fall hören und danach erklären wir es trotzdem nochmal. Aber wir glauben, es macht mehr Spaß, wenn ihr vorher schon wisst, worum es geht, weil ihr die Zeichen dann wahrscheinlich sehr deutlich erkennen werdet.
Beim Fischerteich und der Edgebrücke am Safety Park in Fatten ist es nachts fast vollständig dunkel. Das einzige Licht, das Schemen erkennen lässt, wird vom Mond auf die Erde geworfen. Dennoch ist der Teich in dieser Nacht gut zu sehen. Gerade ist Neuschnee gefallen. Jegliches Licht wird von dem glitzernden weißen Schnee reflektiert. Knirschend nähert sich gegen 21.41 Uhr ein Auto. Langsam rollt es vorbei, schaltet die Scheinwerfer aus und fährt vor zur Edgebrücke. Ein Mann steigt aus, lädt zwei große Objekte aus dem Auto. In der Dunkelheit ist trotz des reflektierenden Schnees schwer zu erkennen, worum es sich handelt. Beide Objekte wirft er über die Brücke hinunter in die Edge und steigt wieder ins Auto. 10 Minuten später erinnert außer tiefer Reifenspuren auf dem schneebedeckten Boden nichts mehr an den Besuch des unbekannten Mannes. 4. Januar 2021. Made Neumeier ruft auf dem Telefon ihrer Mutter an. Gestern Abend hatte sie ihr per WhatsApp geschrieben, allerdings hatte ihre Mutter nicht mehr darauf reagiert. Made hatte angenommen, dass ihre Mutter nach dem Besuch bei ihrer schwerkranken Mutter einfach müde gewesen und ins Bett gegangen sei. Doch auch heute Morgen meldete Mades Handy keine neuen Nachrichten. Das ist seltsam, sieht ihrer Mutter so gar nicht ähnlich. Und auch jetzt erreicht sie ihre Mutter Laura Perselli nicht. Sie versucht es daraufhin auf dem Handy ihres Vaters, Peter Neumeier. Doch auch er nimmt den Anruf nicht an. Ein ungutes Gefühl steigt in Made auf. Sie macht sich Sorgen um ihre Eltern, ruft deswegen ihre Tante Carla an, um sie darum zu bitten, ihre Eltern zu kontaktieren und, falls es ihr ebenfalls nicht gelingen sollte, einmal bei ihnen zu Hause vorbeizufahren. Auch Carla Pesellis Versuche, ihre Schwester und ihren Schwager zu erreichen, schlagen fehl. Gemeinsam mit ihrem Mann setzt sie sich daraufhin ins Auto und fährt zum Haus ihrer Schwester. Sie klingeln und nur kurze Zeit später steht Benno, ihr 30-jähriger Neffe, vor ihnen. Auch er habe seine Eltern heute noch nicht gesehen. Das letzte Mal gestern Abend, bevor er zu seiner Freundin gefahren sei. Er scheint sich keine Sorgen um seine Eltern zu machen, vermutet, dass die beiden Eislaufen gegangen sind. Carla möchte daraufhin nachsehen, ob die Schlittschuhe noch an Ort und Stelle stehen oder ob Bennos Vermutung zutrifft und sie alle sich gerade ganz umsonst Sorgen machen. Als sie den Flur betritt, stellt ihr Neffe sich ihr in den Weg. Er hebt die Hände und versucht, seine Tante zu beruhigen, überzeugt sie davon, dass es nicht notwendig ist, nach den Schlittschuhen zu suchen. Er wüsste ohnehin nicht, wo seine Eltern diese aufbewahren. In diesem Moment bemerkt Carla kleine Schürfwunden an seinen Handflächen. »Ich bin vom Fahrrad gefallen«, sagt Benno. Auch das Auto des Ehepaares steht nicht, wie gewohnt, an seinem Platz. Benno erklärt ihr, dass er es wegen des Schnees auf dem Baum über dem üblichen Parkplatz in eine andere Seitenstraße stellen musste. Das kommt Carla seltsam vor. Sie weiß, dass es Benno strengstens verboten ist, das Auto seiner Eltern zu benutzen. Trotz der entspannten und ruhigen Art, die Benno an den Tag legt, schlägt er nur kurze Zeit später vor, sich bei der Polizei zu melden und eine Vermisstenmeldung aufzugeben. Kurz bevor sie auf dem Revier ankommen, dreht Benno sich noch einmal zu ihr und ihrem Mann um und beschwört sie mit drängender Stimme: »Ihr seid jetzt still und lasst mich reden. Es sind meine Eltern.« Sofort werden die Ermittlungen aufgenommen. Die erste von zahlreichen riesigen Suchaktionen wird gestartet. Bald sind Feuerwehr, Hundestaffel, Rettungshubschrauber und die Wasserrettung unterwegs. Doch es fehlt jede Spur von dem vermissten Ehepaar. Währenddessen bemühen sich die Polizisten, den Abend zu rekonstruieren. Nach Angaben der Angehörigen des vermissten Paares befand sich Laura Pesselli am Abend ihres Verschwindens noch zu Besuch bei ihrer Mutter, bevor sie zurück nach Hause zu Mann und Sohn kehrte. Am späteren Abend habe dann Benno Neumeier, der Sohn der beiden, die Wohnung verlassen, um bei einer Freundin zu übernachten. Um 5.30 Uhr morgens sei er dann nach Bozen zurückgekehrt, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Er gibt an, die Eltern zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen und auch nicht nach ihnen gesucht zu haben. Er habe angenommen, dass sie im gemeinsamen Schlafzimmer schlafen würden, zudem die Tür zu diesem Zeitpunkt geschlossen gewesen sei. Im Laufe der zahlreichen Suchaktionen werden Blutspuren auf dem Geländer der Etschbrücke gefunden. Auch ein Schuh wird entdeckt, der eindeutig Peter Neumeier zugeordnet werden kann. Als dann auch die Blutspur an der Brücke dem Vermissten zugeordnet wird, ermitteln die Beamten in eine neue Richtung. Mord. Der Hauptverdächtige ist schnell gefunden. Benno Neumeier. Unter anderem macht er sich verdächtig, indem er scheinbar absichtlich die Ermittlungen und Suchaktionen nach seinen Eltern sabotiert. So gibt er der Polizei zur Suche mit den Spürhunden Kleidung, von der er behauptet, sie sei von seinen Eltern. Wie seine Schwester Made jedoch nur wenige Stunden später aufklärt, handelt es sich bei der Kleidung überwiegend um ihre und Bennos. Auch die Berichte des Abends des Verschwindens seiner Eltern weisen Unstimmigkeiten auf. So besteht eine Zeitlücke von 40 Minuten von dem Zeitpunkt, an dem Benno zu Hause aufgebrochen ist, und dem Zeitpunkt, an dem er bei seiner Freundin ankam. Diese 40 Minuten kann er nicht schlüssig erklären. Auch in Made reift der Verdacht, dass ihr Bruder etwas mit dem Verschwinden ihrer Eltern zu tun haben könnte. Nachdem klar ist, dass ihre Eltern vermisst werden, kehrt die Medizinstudentin in ihre Heimatstadt zurück. Sie hat Tante und Onkel dabei, als sie das Haus ihrer Eltern betritt und ihrem Bruder gegenübersteht. Er möchte sie umarmen, doch sie weicht zurück. Ein unangenehmes Gefühl breitet sich in ihrer Magengegend aus. Sie fragt ihn, an was Benno sich erinnern könne, ob er nicht doch etwas wisse, was bei der Suche helfen könne. Doch statt zu überlegen, kommt Benno direkt auf die Vermisstenanzeige zu sprechen. Er beschwört sie, sich an das zu halten, was er bei der Aufgabe der Vermisstenanzeigung gesagt hat. Bevor du etwas sagst, sprich dich mit mir ab. Dann kommt er auf das Testament zu sprechen. Made traut ihren Ohren kaum, schneidet ihrem Bruder das Wort ab. Wie er in dieser Situation an das Testament denken könne. Da wird er wütend, beginnt zu schreien. Made wird ebenfalls wütend, tritt auf ihren Bruder zu und stellt ihm die einzig wichtige Frage. Hast du etwas mit dem Verschwinden von Mama und Papa zu tun? Benno verneint, außer sich vor Zorn. Schau mir in die Augen und versprich es mir. Ich verspreche es. Doch Made glaubt ihm nicht. Sie erinnert sich an ein Telefonat mit ihrer Mutter, in dem diese ihr sagte, sie habe Angst vor Benno, dass er sie verantwortlich mache für all sein Leid. Und sie erinnert sich an seine Zeit in Deutschland, die mit einem Polizeieinsatz und einem Psychiatrieaufenthalt endete. Am späten Abend des 28. Januar wird Benno Neumeier wegen Verdachts auf zweifache vorsätzliche Tötung und Verbergen der Leichen festgenommen und ins Bozener Gefängnis verbracht. Doch ein Prozess ohne Leichen hat nicht viel Aussicht auf Erfolg. Die Suche nach dem Ehepaar Perselli Neumeier geht weiter. Nach wie vor fehlt von den beiden jede Spur. Die Ermittler entschließen sich daher zu einer drastischen Maßnahme. Der Pegel der Etsch wird gesenkt, da es bei weniger Wasser deutlich einfacher ist, den Fluss abzusuchen. Und tatsächlich, am 6. Februar 2021 wird der Leichnam von Laura Perselli in den Gewässern der Etsch gefunden. Als Benno Neumeier von dem Fund der Leiche seiner Mutter hört, bricht er zusammen. Er gesteht, er habe beide Eltern ermordet. Am Nachmittag des 4. Januar seien er und sein Vater in einen Konflikt geraten. Es sei um den Familienhund gegangen, wer sich darum kümmern solle oder wer mit ihm Gassi gehen soll. Er, Benno, habe sich daraufhin auf sein Zimmer zurückgezogen, Netflix geschaut und sei eingeschlafen. Wenige Stunden später sei sein Vater in sein Zimmer gekommen und habe den nächsten Streit angezettelt. Diesmal sei es um Geld gegangen, er habe einen höheren Mietbetrag von seinem Sohn gefordert. Außerdem habe er ihm vorgehalten, wie viel besser seine Schwester Made wohl sei. Sie lebe alleine, studiere Medizin, habe ihr Leben im Griff. Die beiden hätten sich angeschrien. Dann sei sein Vater in den Wohnbereich zurückgekehrt. Außer sich vor Wut habe Benno nach dem Kletterseil unten im Regal gegriffen, sei damit in den Wohnbereich gegangen und habe es seinem Vater um den Hals gelegt. Dann habe er zugezogen, mit aller Kraft, so lange, bis sein Vater leblos auf der Seite lag. Seine Mutter sei zu diesem Zeitpunkt noch bei ihrer eigenen Mutter zu Besuch gewesen. Er habe gehört, wie sie zur Haustür lief und habe sich kurzerhand dazu entschlossen, auch sie zu töten. Als sie das Haus betrat, legte er auch ihr das Kletterseil um den Hals und zog zu. 3 bis 4 Minuten hielt er die Spannung des Seils auf der Kehle seiner Mutter, sah zu, wie ihre Versuche, sich zu wehren, immer schwächer wurden und schließlich ganz erstarben. Gleich danach habe er seine Eltern nacheinander zum Auto getragen und in den Kofferraum gelegt, durch die winterliche Dunkelheit vor möglichen neugierigen Blicken geschützt. Noch am selben Abend sei er zur Etsch gefahren und habe erst einen Leichnam, dann den anderen, den eisigen Fluten übergeben. Anschließend sei er, wie vereinbart, zu seiner Freundin nach Auer gefahren, wo er die Nacht verbringen wollte. Am nächsten Tag sei er sehr früh aufgestanden, um nach Bozen zu fahren und die Wohnung in der Runkelsteiner Straße von biologischen Spuren zu säubern, bevor er mit dem Hund Gassi gegangen sei. Das Seil habe er in einen Kübel geworfen, ebenso einige Tage später das Handy, das er bis dahin benutzt hatte. Anschließend habe er sich bemüht, die Ermittler in die Irre zu führen. So rief er seine Mutter nach der Tat an, um den Eindruck zu vermitteln, er habe keine Ahnung, dass ihre kalte Leiche bereits im Fluss treibt. Die Obduktion von Lauras Leichnam bestätigt die Geschichte, die Benno erzählt. Sie kam durch eine Gewalttat ums Leben. Der Körper der 68-Jährigen muss seit circa einem Monat in den Fluten liegen. Der Leichnam ist durch das kalte Wasser gut erhalten. Es sind keine Abwehrverletzungen festzustellen, was darauf schließen lässt, dass Laura Perselli ihren Angreifer kannte oder keine Gefahr von ihm erwartete und der Angriff völlig überraschend passierte. Sie hat Wundmale am Hals, als wäre sie mit einem Seil stranguliert worden. Am 17. April wird endlich auch der Körper von Peter Neumeier gefunden. Aufgrund der langen Liegezeit im kalten Wasser ist der Zustand seiner Leiche deutlich schlechter als bei Laura Perselli. Skelettiert, teilweise bedeckt von Leichenwachs. Dennoch kann nachgewiesen werden, dass auch Peter Neumeier stranguliert wurde und bereits tot war, als sein Körper in Kontakt mit dem Wasser der Etsch kam. Beinahe ein Jahr später, am 4. März 2022, beginnt der Gerichtsprozess gegen Benno Neumeier. Als Nebenkläger sind im Verfahren auch Bennos Schwester Made und seine Tante Carla Perselli anwesend. Als eine der ersten Zeugen des Verfahrens wird Martina angehört, die Freundin, bei der Benno die Tatnacht verbracht hat. Sie berichtet, die beiden hätten sich einen Monat zuvor auf Tinder kennengelernt. Sie erinnert sich an ein Gespräch mit Benno zwei Tage vor dem Tod seiner Eltern. Er habe geweint, es sei ihm sehr schlecht gegangen. Grund dafür seien Streitigkeiten mit seinen Eltern gewesen. Sie erinnert sich, dass er ihr erzählt habe, seine Eltern hätten ihn immer wieder niedergemacht. Benno fühlte sich weniger geliebt als seine Schwester. Darunter litt er sehr. Sie habe ihm geraten, sich doch endlich eine eigene Wohnung zu suchen. Zwei Tage nach der Tat, am 6. Januar, habe Benno sie per WhatsApp von einer fremden Nummer kontaktiert. Wie sich herausstellt, war dies die Nummer einer weiteren Frau, mit der Benno ein Verhältnis hatte, Jasmin. Sie hätten dann über Jasmins Handy miteinander telefoniert. Da habe er sie gefragt, was sie den Beamten gegenüber über die Tatnacht berichtet habe und sie darum gebeten, anzugeben, dass die beiden gemeinsam Marihuana geraucht hätten. Da das nicht stimmte, habe Martina seine Bitte abgelehnt. Auch Jasmin wird in den Zeugenstand gerufen. Sie gibt an, von 5. bis 11. Januar mit Benno in der Wohnung seiner Eltern gewesen zu sein. Eigentlich habe sie nur bis zum 6. Januar bleiben wollen, doch Benno habe sie gebeten, noch einige Tage zu bleiben. Gemeinsam hätten sie die Wohnung mit Wasserstoffperoxid geputzt. Weil der Hund sich übergeben hatte, habe Benno ihr erklärt. Vom 16. auf den 17. Januar sei Jasmin dann wieder bei Benno in Bozen gewesen. Er habe geweint und gesagt, er wolle nicht ins Gefängnis. Außer sich habe er davon gesprochen, sich in Indien ein neues Leben aufzubauen. Mir kam das alles absurd vor, sagt Jasmin. Gleichzeitig sei sie nicht auf die Idee gekommen, Bennos seltsames Verhalten zu melden. Er sei überzeugend gewesen, könne charmant und auch manchmal furchteinflößend sein. Aller guten Dinge sind drei. Die dritte Bekanntschaft von Benno Neumeier tritt in den Zeugenstand. Daniela Eichner nahm Benno nach der Beschlagnahmung der Wohnung seiner Eltern bis zum Tag seiner Festnahme auf. Sie habe gewusst, dass Bennos Verhältnis zu seiner Familie nie innig gewesen sei. Er habe ihr gesagt, er erkenne seine Schwester nicht wieder, sie sei hysterisch und aufgedunsen. Wie immer sei sie gegen ihn, wie die ganze Familie. Nur seine Tante Carla sei auf seiner Seite. Dann tritt Made selbst in den Zeugenstand. Sie berichtet von der gemeinsamen Kindheit. Diese sei sehr schön gewesen, das Verhältnis sei jedoch schlechter geworden, als Benno 2012 mit Doping begonnen habe. Es habe häufig Streit deswegen in der Familie gegeben. Benno habe oft gelogen, teilweise ganz überflüssige Lügen, die meist schnell entlarvt wurden. Anschließend werden einige Nachbarn der Familie Neumeier befragt. Diese berichten, dass Laura freudig erzählt habe, dass Benno plane, Mitte Januar eine Therapie zu beginnen. Außerdem habe Laura ihre Tochter Made sehr bewundert. Von Benno habe Laura Perselli nie erzählt. Nur von Made und ihren Erfolgen in der Schule und an der Universität. Es folgen zahlreiche Ausführungen der psychiatrischen Sachverständigen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Die Fachleute widersprechen sich immer wieder, sind sich nicht einig, ob Benno zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war. Nur in einem sind sie sich einig, dass bei Benno Neumeier eine stark ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt. Zuletzt sagt Benno selbst aus. Er wird vom zuständigen Staatsanwalt befragt, reagiert immer wieder ungehalten und wird laut. Nochmal berichtet er von dem Streit mit seinem Vater, scheint es als Frechheit anzusehen, dass dieser am Nachmittag nochmals ungefragt in sein Zimmer getreten sei. Wenn jemand seine Tür zusperrt, will er in Ruhe gelassen werden. Bennos Aussagen sind gespickt mit kaum verhohlener Aggressivität. Immer wieder geht deshalb ein Raunen durch das Publikum im Gerichtssaal. Dann fragt der Staatsanwalt nach Details der Tat. Zu diesen schweigt Benno. Wie haben Sie ihn erwürgt? Dazu will ich mich nicht äußern. Welches Seil haben Sie benutzt? Dazu will ich mich nicht äußern. Wie lange hat es gedauert? Dazu will ich mich nicht äußern. Nach der Tat sei er ziellos mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. An vieles gibt er an, könne er sich nicht mehr erinnern. Er sei verwirrt und verstört von dem gerade Passierten gewesen. Als er wieder zu Hause ankam, sei es nicht leicht gewesen, die Türschwelle zu überqueren. Es sei wie eine Barriere gewesen. Er habe nicht gewusst, was ihn erwarten würde. Haben Sie kontrolliert, ob Ihre Eltern tot oder lebendig waren? Nein, sagt Benno. Haben Sie nicht daran gedacht, die Rettung zu rufen? In dem Moment, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich nehme an, dass mir klar war, dass sie bereits tot waren. Auf die Frage, wieso er den Polizisten für die Suche mit den Spürhunden Gegenstände aushändigte, die gar nicht seinen Eltern gehörten, wird Benno laut. Ich sage es jetzt noch einmal, damit es jeder kapiert. Die Polizisten sind nicht einmal gekommen, sondern drei- oder viermal. Sie wollten immer wieder Gegenstände meiner Eltern, die aber nicht kontaminiert sein durften. Irgendwann habe ich ihnen alles gegeben. Gebt mir keine Schuld, die ich nicht habe. Ich habe Sachen abgegeben, von denen ich nicht sicher war, dass sie meinen Eltern gehört haben, nachdem ich alles andere bereits abgegeben hatte. Warum er einige der Kleidungsstücke sogar extra noch gewaschen habe, bevor er sie der Polizei aushändigte? Weil mir alle auf die Nerven gegangen sind, auch Sie, sagt Benno an den Staatsanwalt gewandt. Ich habe mir gesagt, wenn ihr schon dauernd etwas von mir wollt, dann gebe ich es euch. Aber so, wie ich es will. Am 19.11.2022 ergeht folgendes Urteil. Benno Neumeier ist schuldig. Das Gericht verurteilt ihn für den Mord an seinen Eltern zu lebenslanger Haft. Für die Entsorgung der Leichen muss Neumeier weitere 4 Jahre in Haft verbringen. Ein Jahr seiner Strafe hat der Verurteilte in Einzelhaft abzusitzen. Zur Frage der Zurechnungsfähigkeit führt das Gericht aus: Die Persönlichkeitsstörung, an der Angeklagte, wie es sich herausgestellt hat, leidet, hatte nach Auffassung des Gerichts keine Auswirkungen auf die Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Begehung der Straftaten. Made Neumeier nimmt das Urteil des Gerichts mit Tränen in den Augen wahr. Wenige Augenblicke später liegen sie und ihre Tante Carla Perselli sich in den Armen. Sie weinen, trauern um ihre Mutter und Schwester, Vater und Schwager. Sie scheinen erleichtert darüber, dass Laura und Peter Gerechtigkeit widerfahren ist. Und gleichzeitig, so Made kurz darauf gegenüber der Presse, ändert das Urteil nichts. Der 4. Januar, sagt sie, hat bereits alles verändert.
Ich muss gestehen, dass ich während des Falls die Augen geschlossen hatte, fast die ganze Zeit, weil ich versucht habe, mir das vorzustellen, wie genau das abgelaufen ist und versucht habe, mir diesen Mann vorzustellen und den Tathergang, die Ermittlungen, den Prozess. Zwischendurch habe ich einmal ganz kurz geschaut, wie er, also damit ich ein Bild habe, wie er aussieht und wie seine Eltern aussahen. Und das hat es mir nochmal ein bisschen irgendwie einfacher gemacht, dem zu folgen. Ich muss gestehen, dass mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist, bei dem, ja, weil sie mich halt genervt haben.
Ja.
Und wenn ich ihnen das schon gebe, dann so, wie ich das will. Mhm. Also spätestens da dachte ich, okay, also du trauerst auf jeden Fall nicht um deine Eltern.
Mhm.
Also, und das fand ich sehr, sehr auffällig. Also diesen Satz fand ich von allen, glaube ich, am allerauffälligsten dieses Jahr. Und wenn ich das will, dann, also wenn ich das mache, dann so, wie ich das will. Und dieses Jahr geben sie mir nicht die Schuld dafür. Krass. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es irgendwie, es ist halt so ein unglaublich nichtiger Grund und das macht es für mich eigentlich noch schlimmer. Das ist halt so eine klassische gekränkter Narzissmus-Geschichte ist, also dass seine Eltern eigentlich nur gestorben sind, weil sein Vater ihn gekränkt hat. Das ist zumindest meine bescheidene Perspektive auf diese Situation. Dass sein Vater ihn gekränkt hat, daraufhin hat er seinen Vater umgebracht. Und weil seine Mutter dann nach Hause gekommen ist, dachte er sich, ja, du, dann...
Dann muss sie auch.
Dann muss sie jetzt auch mit.
Ja. Ja, also, das ist ja, also wie vorhin schon gesagt, das ist ja eine Doppelfolge. Wir haben jetzt in diesem Fall die Tat gehört und wir haben den Gerichtsprozess gehört. In der nächsten Folge werden wir uns ganz speziell auf Bennos Kindheit fokussieren und auch auf die ganzen Inhalte der psychiatrischen Gutachten, die wirklich ausgebreitet wurden vor Gericht. Also gerade für euch zum Verständnis, ich habe mir die gesamten Berichte der, ich meine, 18 Prozesstage durchgelesen, angeschaut. Da war eine Reporterin da, die eben alles wie im Live-Ticker dokumentiert hat. Von daher haben wir sehr viel Info und wirklich auch sehr viel Info zu dem, was die psychiatrischen Sachverständigen gesagt haben. Mhm. Die haben sich wirklich so dermaßen oft widersprochen. Das ist super spannend, das alles nochmal zu analysieren und zu gucken und auch nochmal genauer auf eben die Gründe hinter der Tat einzugehen. Aber wo du auf jeden Fall richtig liegst, Überraschung, Überraschung, bei ihr mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, es ging um Kränkung, es ging um... Also das mit dem Vater war der Auslöser.
Ja.
Und so wie ich das für mich verstanden habe, ehrlich gesagt, die narzisstische Kränkung war der Grund, warum der Vater gestorben ist. Und die Mutter quasi musste dann folgen, weil, ne, was wäre bitte passiert, wenn die heimgekommen wäre und gesehen hätte, dass der Papa da tot liegt?
Was hätte er machen sollen?
Was hätte er machen sollen, ja.
Ja, wie so eine logische Konsequenz.
Genau.
Was mir noch aufgefallen ist, war dieses Thema mit dem Lügen, dass das, also das hat in meinem Kopf auch noch so eine Box getickt, weil Lügen ist ja bei Narzissten nichts, also bei Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nichts Ungewöhnliches, dass sie zu ihrem eigenen Vorteil lügen oder auch einfach nur bei unwichtigen Sachen, um mal auszuprobieren, wie viel Kontrolle sie haben und ob die Leute ihnen das glauben. Und halt, weil es irgendwie wie so ein Spiel irgendwie sein kann, um zu schauen, ja, guck mal, ich kann dir alles Mögliche erzählen, du glaubst mir alles. Also wieder so eine selbstwerterhöhende Maßnahme quasi.
Ja.
Und was mir auch noch aufgefallen ist, was ich aber so ein bisschen als Gegenentwurf zum Narzissmus sehe, ist, dass zum Beispiel, du hast ja gesagt, dass seine Mutter nie von ihm erzählt hat, sondern immer nur von seiner Schwester.
Ja.
Und das ist was, wo ich mir denke, das hat, also so eine Art von Kränkung würde jeden Menschen treffen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, kleiner Spoiler für die nächste Folge, das ist ein Riesenthema. Gerade diese Geschwisterrivalität. Mhm. Und natürlich, also das ist auch was ich auch nachvollziehen kann. Ne? Also wenn es deutlich ist, dass deine Eltern das eine Geschwisteranteil bevorzugen und es toll finden und dich überhaupt gar nicht gut finden, gefühlt so, ne? Ja. Natürlich, das macht was mit jedem.
Ja, und das sorgt natürlich dafür, dass du zu deinen Eltern nicht die beste Beziehung hast und auch zu deinem Geschwisterkind nicht die beste Beziehung haben kannst.
Ja.
Weil dieses Kind dann ja alles hat quasi, was du gerne gehabt hättest oder wonach sich Kinder halt sehen. Diese Aufmerksamkeit und Bestätigung von den Eltern zu bekommen. Also das fand ich irgendwie ganz interessant, weil mir das halt beides aufgefallen ist. Und für mich war halt extrem ausschlaggebend dieser unglaublich nichtige Anlass. Hm. Also Auslöser meine ich. Ja. Dieser unglaublich nichtige Auslöser für diese Tat. Dieses, ja, er ist nochmal in mein Zimmer gekommen. Und wenn jemand die Tür zumacht, dann heißt es, dass er nicht gestört werden will. Also ja, verständlich. Aber im Verhältnis steht's nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, über die Verhältnismäßigkeit kann man da streiten.
Ja, und dann zu sagen, naja, ist ja logisch, dass ich in Ruhe will, was kommt der auch rein, ist halt im Grunde das, worüber wir schon gesprochen haben bei dem Gedicht ganz am Anfang, ja, das du vorgelesen hast, dass dann die andere Person die Schuld trägt und dass man selber ja nur seine Grenzen verteidigt hat.
Ja. Um auf dieses Gedicht auch nochmal zurückzukommen, in diesem Gedicht geht es ja am Anfang auch darum, so, das ist nicht passiert und wenn es doch passiert ist, dann... dann war es nicht so schlimm und wenn doch, dann ist es nicht so eine große Sache und sonst bin ich nicht schuld. Und ich finde, man sieht es bei dem Fall an manchen Stellen ganz gut, wie er zu Beginn versucht, erstmal natürlich so zu tun, als ob nie was passiert wäre. So von wegen so, es ist nicht passiert, was man natürlich auch sagen könnte, okay, natürlich wollte er das vertuschen, ne? Natürlich wollte er nicht, dass es rauskommt, dass er die beiden getötet hat, also natürlich tut er so, als ob nichts gewesen wäre. Dann wird er ja eben festgenommen und als die Leiche seiner Mutter entdeckt wird, da gesteht das zuerst gegenüber seinen Anwälten und dann zwei Tage später gegenüber den Ermittlern. Und ich glaube, ein Tag oder zwei später war seine Tante Carla bei ihm zu Besuch in Haft.
Mhm.
Und sie war jemand, sie hat zwar auch wie Made schon irgendwie gezweifelt und es kam ihr sehr komisch vor, aber sie wollte nicht glauben, dass ihr Neffe ihre Schwester getötet hat, ne? Und sie hat ihn im Gefängnis besucht und sie hat ihn gefragt, ob so hast du es getan? Und da hat er sich sehr bedeckt gehalten, hat schon deutlich darauf hingedeutet, dass er es nicht getan hat, meinte dann aber, er kann zu den Ermittlungsverläufen nicht sagen, ist ein Ermittlungsgeheimnis.
Ah, ja.
Aber er hat ihr gesagt, der Fall wird sich in einigen Wochen oder Tagen noch in eine ganz neue Richtung bewegen. Also es ist irgendwie so seiner Tante gegenüber, die er ja irgendwie auch als positiv besetzt wahrgenommen hat, tut er dann, obwohl er schon gestanden hat, trotzdem so, obwohl es klar ist, dass es rauskommt, tut er so, als ob er es nicht getan hat. Und ist aber gleichzeitig kommt da so ein Guck auf mich und schau, was noch passiert.
Kontrolle, Macht.
Ja.
Kontrolle über Informationen, Kontrolle über das, was die Leute wann erfahren.
Ja.
Kontrolle darüber, wie sie ihn wahrnehmen.
Ja, so schau, was ich noch mache oder was ich gemacht habe.
Ja.
Ja.
Ich finde es irgendwie auch bezeichnend, dass er, also was heißt bezeichnend, aber das ist mir aufgefallen und darüber würde ich gerne kurz sprechen, dass er direkt gestanden hat, nachdem die Leiche seiner Mutter gefunden wurde. Und das war irgendwie was, wo ich dachte, warum? Hast du in dem Moment gemerkt, dass es für dich keinen Ausweg gibt, weil du wusstest, dass Spuren an der Leiche sein werden, die dich eindeutig identifizieren? War das der Teil, weil Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung bestehen ja nicht zu 100% aus der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sondern haben eben diese darunterliegende Vulnerabilität, die im Grunde die Verhaltensweisen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ja eigentlich erst auslöst? Und war das quasi das Hervorkommen seiner eigentlichen verletzten, ich will ihn jetzt nicht als verletzte Seele bezeichnen, aber du weißt, was ich meine, also diesem verletzten Anteil in ihm,
ja, ja,
der so hervorgebrochen ist und dann zusammengebrochen ist, weil er in dem Moment realisiert hat, was er getan hat, wo ihn das hingeführt hat. Oder war es irgendwie tatsächlich was Berechnendes? Was denkst du?
Also ehrlich gesagt glaube ich, dass es wirklich ein Zusammenbruch war. Ich glaube, da ist die Fassade gefallen, beziehungsweise die Kontrolle flöten gegangen kurz. Also vor allem, ich glaube vor allem im Zusammenhang mit dem das erste Geständnis bei den Anwälten. Ich glaube da, wie sich das angehört hat, glaube ich, war das wirklich eben so ein Moment, wo die Fassade fällt und wo dann quasi dieser, wie du sagst, verletzte Anteil da war und quasi so dieses Unsichere, was ja, ich meine, Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben keinen massiven Selbstwert. Die sind da nicht und denken sich so, ja, ich mache das super und ich kann das alles.
Also das denken sie schon, aber das ist nicht aber das, was sie wirklich
glauben. Es ist nicht im Kern drin. Ja. Also, also klar, die sagen sich das, aber die sagen sich es auch nur, weil sie es eigentlich nicht wirklich denken. So, so umgangssprachlich ja gesagt. Und ich glaube halt in dem Moment, kann ich mir vorstellen, ist Panik hochgekommen. Von wegen, okay, jetzt hab ich verloren, jetzt passiert, jetzt kann ich nichts mehr machen. Zwei Tage später hat es in den Ermittlern gestanden. Und da war seine Schilderung von seinem Verhalten eine ganz andere. Und bei der zweiten Schilderung, da glaube ich, hat es was Berechnendes gehabt. Da glaube ich, hatte er quasi die Kontrolle wieder. Ne? Er wusste, was passiert. Er wusste, okay, jetzt werde ich es denen auch sagen. Und ich glaube, da hat er es wieder instrumentalisiert. Und ich glaube, dass er so schnell dann auch den Ermittlern gestanden hat. Da war er, glaube ich, voll wieder in seiner narzisstischen Rolle drin. Und es ist ja so, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sich für überlegen halten häufig und auch der Meinung sind, dass Regeln für sie nicht gelten. Ja, also quasi manche Regeln, die gelten schon für die anderen, aber für mich nicht. Und ich glaube, dieses Überlegene und dieses, ja, für mich gelten die Regeln nicht. Ich hab das hier richtig gemacht. Ich hab hier quasi mein Space verteidigt. Das, was ich gemacht habe, ist fein so. So hat das zweite Geständnis auf mich gewirkt. Und da fand ich das so spannend, weil es halt diese innere Zerrissenheit so dargestellt hat, weißt du? Also das, so dieses Deutliche, dass eben Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ja, dass die halt wirklich teilweise, dass da innerlich halt so viel los ist und dass es einfach nicht eben dieses, ich kann alles, ich bin so super kompetent und ich bin der allertollste Hecht, was weiß ich. Das wollen sie glauben, aber eigentlich tun sie es ja nicht und deswegen sind ja diese ganzen Schwierigkeiten da.
Also du meinst quasi, dass es in diese zwei Extreme geht, weil das ist ja für mich irgendwie was, womit ich die narzisstische Persönlichkeitsstörung immer assoziiert habe. Dass es eigentlich zwei Extreme sind. Einmal das, was nach außen gezeigt wird.
Ja.
Dieses extrem selbstüberhöhende und andere abwertende. Und dann aber das andere Extrem, was innen drin ist, nämlich ein Fass ohne Boden.
Ja.
Ein leeres Fass ohne
Boden. Ein leeres Fass ohne Boden.
Und das ist irgendwie, das habe ich aber auch gedacht bei dem Geständnis. Was mich noch interessieren würde, ist, es sind drei Frauen vor Gericht aufgetaucht, mit denen er allen, also mit allen dreien hatte er was?
Ja, also bei der letzten war ich mir nicht so ganz sicher, aber es hat sich schon so angehört. Es wurde nicht explizit gesagt, aber das war halt eine Frau, die er auch über Bumble oder Tinder oder so kennengelernt hatte.
Also man muss dazu ja sagen, ich habe ihn mir im Internet mal angeschaut, objektiv betrachtet, Geschmäcker sind verschieden, aber objektiv betrachtet war er auch ein gut aussehender Typ.
Ja, voll, voll. Also er hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich glaube, eine Woche oder so bei ihr gewohnt.
Mhm.
Und sie hat es so beschrieben wie so eine Wohngemeinschaft. Aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn du so einen Typen auf Tinder kennenlernst und dann pennt er eine Woche lang bei dir. Ich weiß nicht, also, und beide sind Single so. Und ja. Er war ja sonst wohl auch, wie sagt man da? Kein Kind von Traurigkeit, sagt meine Mama immer.
Mhm.
Also von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das eine rein platonische Beziehung war. Und mit den anderen beiden war es das sicherlich nicht. Also mit anderen beiden war auf jeden Fall eine romantische Komponente oder eine sexuelle Komponente mit drin. Und die wussten aber alle nichts voneinander, die Frauen.
Natürlich nicht.
Ja.
Okay, und also wie waren so die zwischenmenschlichen Beziehungen dieser Frauen mit ihm? Also sind da irgendwelche Sachen hochgekommen, die auffällig gewesen sind?
Was auffällig war, ist, dass die, also was mir aufgefallen ist, wurde auch nicht explizit so benannt, aber die Schilderungen dieser Beziehungen wirkten für mich alle sehr oberflächlich. Hm. Also, ne, also es war eine Beziehung da und es wirkte so, als ob die Frauen sehr viel mehr reingeben als er. Also der quasi, was war quasi so, er hat, nachdem er seine Eltern getötet hat und zu Martina gegangen ist, ist er dann angekommen, hat quasi irgendwie so sein Zeug hingeschmissen, sie hatte Essen gemacht und dann haben sie irgendwie noch so einen Abend verbracht und sie hat sich so bemüht, ihm einen schönen Abend zu machen, hat seine Klamotten gewaschen.
Wow.
Und am nächsten Morgen ist er aber direkt wieder abgezischt, um mit dem Hund zu gehen und alles sauber zu machen. Also es war irgendwie so, es fühlte sich so an, als ob sie da mehr reingibt, die waren aber auch noch nicht, also sie haben sich noch nicht lang gedatet, so 3 Wochen, das heißt, es war noch nicht wirklich was Ernstes, aber es wirkte so, als ob sie gerne gehabt hätte, dass es auf was Ernstes hinausgeht. Und von seiner Seite aber eher so was Oberflächliches bleibt.
Hm.
Bei der Jasmin, ehrlich gesagt, wirkte es auf mich so, als ob er sie als zusätzliche Putzkraft genutzt hat. Mit dem Wasserstoffperoxid. Der hat sie auch wohl durch ganz Bozen getrieben, damit die endlich da dieses Wasserstoffperoxid auftreibt.
Oh Gott.
Und sie fand sie, wie ich es im Fall gesagt habe, sie fand sie auch irgendwie komisch. Aber meinte halt dabei, irgendwie war es auch so schön mit ihm und er war so charmant und gleichzeitig hatte ich aber auch irgendwie Angst, irgendwie was zu fragen und irgendwie zu gehen, weil da irgendwie auch sowas war, was mir irgendwie Angst gemacht hat. Also es war irgendwie so dieses Spiel aus Faszination und Furcht, was sie wohl gehalten hat.
Mhm.
Die letzte Frau, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie hieß, auf jeden Fall die dritte Dame, über die habe ich tatsächlich ganz wenig gelesen. Ich glaube, die wirkte auch nicht so, als ob sie groß into it war. Sie meinte auch, ja gut, es war wie so eine Zwecksgemeinschaft. Er war halt da, ich war arbeiten. Und er hatte auch, glaube ich, irgendwelche Dateien auf ihren Computer geladen. Und nachdem er von der Polizei abgeholt wurde, hat sie diese Dateien, als sie die gefunden hat, also direkt an die Polizei weitergegeben. Also die wirkte nicht sehr emotional attached an ihn. Ja, aber die anderen beiden schon ein bisschen mehr. Und was ich auch super auffällig fand, war die Martina, also die Frau, wo er nach dem Mord an seinen Eltern war, die hatte er ja dann ein paar Tage später über das Handy von der Jasmin angerufen.
Ja.
Und quasi, also die beiden Frauen haben voneinander erfahren und er hat es aber trotzdem gedeichselt bekommen, dass sie ihm nicht an die Gurgel gegangen sind dafür. Sondern die Jasmin war ja weiterhin noch bis zum 20. Januar noch mit ihm unterwegs.
Vielleicht hatten sie eine offene Beziehung und es war von vornherein klar, dass es nicht exklusiv ist. Also dann wäre es ja okay, weißt du?
Ja, das stimmt, ja. Es wirkt, also das hat sich aber eigentlich nicht so angehört.
Hm. Jetzt haben wir richtig viel über narzisstische Persönlichkeitsstörungen gesprochen und hatten euch eigentlich versprochen, dass wir euch nochmal erklären würden, was genau das eigentlich bedeutet. Und das haben wir jetzt gar nicht getan. Also hier in aller Kürze. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gehört, wie der Name schon sagt, zu den Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstörungen sind Arten von psychischen Erkrankungen, bei denen es um eine längerfristige Veränderung der Persönlichkeit geht. Das heißt, man hat nicht 2 Wochen lang eine Persönlichkeitsstörung und dann heilt die wieder aus, sondern es ist anders als ein Schnupfen etwas, das langfristig und normalerweise über viele Jahre unbehandelt, sogar relativ konstant über das Leben hinweg bleiben kann, nicht muss. Viele psychische Erkrankungen werden ein bisschen softer, ein bisschen weniger stark ausgeprägt, wenn die Leute älter werden, beziehungsweise wenn man Therapie macht, kann man das natürlich auch in vielen Fällen in den Griff bekommen. An sich Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert man auf keinen Fall unter dem 18. Lebensjahr. Eigentlich sollte man sogar noch ein bisschen länger warten, weil die Persönlichkeit bis 25 eigentlich noch ausreift. Das heißt, es ist tatsächlich eine sehr schwerwiegende Diagnose, mit der man nicht leichtfertig umgehen sollte, weil sie schon eine gewisse Schlagkraft haben kann für die jeweiligen Betroffenen. Nicht alle Persönlichkeitsstörungen erzeugen bei den Betroffenen auch einen eigenen Leidensdruck. Und die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist ein Paradebeispiel dafür, dass nicht jede psychische Erkrankung bei den Betroffenen tatsächlich auch ein Gefühl von Leid erzeugt.
Allerdings meistens bei den Menschen um diese Person dann herum.
Denn der narzisstische Persönlichkeitsstörungserkrankte Mensch zeigt häufig eine extreme Selbstbezogenheit, also ist sehr fokussiert auf sich selbst, sein eigenes Vorankommen, sein eigenes gutes Dastehen und seine eigenen Vorteile und zeigt nach außen hin ein extrem übersteigertes Selbstbewusstsein. Also die Person kommt irgendwo rein und ist prinzipiell der Meinung, sie ist überlegen, sie ist besser als alle anderen. Die Regeln, die für den normalen Pöbel gelten, gelten nicht für diese Person, denn sie ist besonders, sie ist hervorstehend, sie ist besonders smart, besonders gut aussehend. Häufig sind Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sehr charismatisch. Und das Spannende daran ist aber, dass diese Darstellung nach außen eigentlich nur dafür da ist, das sehr, sehr fragile Innere zusammenzuhalten und darüber hinwegzublenden, dass diese Menschen eine maximale Angst davor haben, entdeckt zu werden in ihrer Unzulänglichkeit, dass sie sich eigentlich überhaupt nicht wertvoll fühlen und überhaupt nicht wichtig fühlen. Das wird aber durch diese Persönlichkeitsstörung in vielen Fällen so stark kompensiert, dass die Menschen sich gar nicht mehr bewusst sind darüber, dass sie sich in sich drin eigentlich gar nicht so sicher fühlen. Sondern es wird so stark überblendet, dass die Leute irgendwann selber glauben, wirklich glauben, dass sie anderen Menschen überlegen sind und besser sind als alle anderen. Das heißt, Therapie ist bei so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung eine sehr herausfordernde Sache, weil die Person der Meinung ist, sie hätte kein Problem, sondern der Rest der Welt sei einfach zu weich, zu schlecht, zu empfindlich, zu erbärmlich, zu jammerig, zu was auch immer. Und sie selber sei hier schließlich gar nicht das Problem, sondern alle anderen.
Ich kann ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, narzisstische Menschen zu therapieren, versuchen zu therapieren. Das ist wirklich einfach frustrierend, wenn die, vor allem also so im Zwangskontext, wenn die auch gar nicht wollen. Es ist wirklich frustrierend. Es ist frustrierend. Das ist das Wort, das ich suche. Gerade auch dieses, was willst du von mir? Ich bin doch hier nicht das Problem. Die anderen sind das Problem. Und was? Die haben sich aber auch angestellt. Also bitte, das war ja wohl nur ein Spaß. solche Sätze.
Ja. Und dazu kommt, dass bei Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung das Bedürfnis nach Kontrolle häufig sehr stark ausgeprägt ist. Das heißt, die Leute wollen viel Kontrolle übernehmen, wollen der Mittelpunkt von Veranstaltungen sein. Und Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind extrem leicht kränkbar. Das heißt, jede Form von Kritik, jede Form von kritischer Nachfrage, jede Form von ihnen subjektiv wahrgenommenem, offenem Angriff, wie sowas wie, du schuldest mir noch 10 Euro.
Gut, also der gute reicht, alte offene Angriff.
Das reicht schon. Mhm. Du schuldest mir noch 10 Euro und das vielleicht noch vor anderen Leuten zu sagen, reicht schon, damit jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung völlig an die Decke geht und sagt, wie kannst du es wagen, mich vor anderen Leuten so bloßzustellen? Weißt du, was die jetzt von mir denken? Nur weil du dein Geld nicht zusammenhalten kannst und du jetzt auf diese dämlichen 10 Euro angewiesen wirst, weißt du eigentlich, wie viel Geld ich habe und wie nichtig 10 Euro sind? So in der Richtung würde dann die Tirade wahrscheinlich noch für längere Zeit vorangehen.
Ich fand, es war sehr glaubhaft.
Oder?
Ja.
Ich sollte Schauspielerin werden. Also, ich denke, ihr habt ein grobes Bild davon bekommen, was die narzisstische Persönlichkeitsstörung bedeutet. Und ich möchte an dieser Stelle, es ist mir eine Herzensangelegenheit, das zu erwähnen. Es wird inflationär häufig in der letzten Zeit der Begriff Narzisst verwendet. Freunde. Wir haben alle einen narzisstischen Anteil in uns. Es ist vollkommen normal, dass wir bis zu einem gewissen Grad auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind. Es ist vollkommen normal. Manche Menschen sind ein bisschen selbstzentrierter, manche Menschen sind ein bisschen mehr überzeugt von sich selbst. Vielleicht auch, um eigene Unsicherheit zu überspielen. Manche Menschen sind einfach mehr im Mittelpunkt oder sind ab und zu leicht gekränkt. Das sind Anteile, die sind in einer Persönlichkeit bis zu einem gewissen Grad vollkommen normal.
Und teilweise auch, also gerade dieses auf eigene bis zu einem gewissen Grad auf eigene Vorteile bedacht und auf sich zu gucken, ist ja bis zu einem gewissen Grad auch gesund.
Genau. Ne? Es gibt eben auch den gesunden Narzissmus, dass man da selber drauf achtet. Und es wird so unglaublich inflationär benutzt. Ja, mein Ex-Freund war Narzisst. So erkennst du einen Narzissten. 10 Wege, einen Narzissten zu entlarven.
Oh ja, da gibt es so viele.
Also es ist wirklich. Und das, allein der Begriff Narzisst ist nicht psychologisch. Es gibt nicht den Narzissten. Es gibt einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und dann gibt es Narzissmus als Persönlichkeitseigenschaft, die stärker oder weniger stark ausgeprägt sein kann. Aber es gibt keinen Narzissten.
Und das ist ja so inflationär, dass selbst ich bemerke, dass ich manchmal auch Narzisst sage.
Ja.
Und nicht Mensch mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Wahrscheinlich auch, weil das eine sehr viel länger ist als das andere.
Ja.
Ich weiß, also ich kann gerade nicht sagen, ob wir es in der Folge hier auch manchmal Narzisst gesagt haben. Es kann auch gut sein, weil es einfach so super inflationär genutzt wird. Und ich merke bei mir, dass ich sehr arg darauf achte, es nicht zu tun, aber trotzdem schlüpft mir es manchmal raus.
Ja.
Das ist so fest drin.
Und an der Stelle würde ich gerne sagen, es gibt Menschen, die haben eben diese starken Tendenzen. Und wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, der vielleicht sogar eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dann kann das für die Menschen, die mit jemandem in einer Beziehung sind, der sehr starke Eigenschaften in diese Richtung zeigt, kann das extrem schwer sein, teilweise gefährlich sein, sehr verletzend sein und für viele Menschen häufig auch traumatisierend, weil die Verhaltensweisen, die diese Person an den Tag legt, extrem verletzend sind. Dann gibt es aber auch Leute, die sind mit Menschen in einer Beziehung und die sagen, das ist ein Narzisst. Dabei ist es vielleicht einfach jemand, der starke Ausprägungen in dieser, in einer narzisstischen Richtung hat. Das macht die Person aber nicht zu jemandem mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und das heißt nicht, dass man sich das nicht angucken sollte und dann trotzdem auf sich aufpassen sollte und schauen sollte, dass man vielleicht auch die Beziehung beendet, wenn das ungesund ist. Ich glaube, ich würde mich einfach nur gerne dafür aussprechen, dass wir das Wort ein Narzisst oder eine Narzisstin, dass wir das vielleicht ein ganz bisschen weniger inflationär benutzen. Oder sowas sagen wie, ja, bei der Person ist der Narzissmus sehr ausgeprägt oder sowas. Das ist jetzt vielleicht hier auch so ein bisschen Psychologen-Kleinkackerei, kann sein. Aber mich macht das total verrückt, weil ich das Gefühl habe, dass alle möglichen dysfunktionalen Beziehungsmuster in der letzten Zeit als Narzissmus bezeichnet werden. Und ich finde, wenn man etwas so platt abhandelt und einfach sagt, ja, der ist halt ein Narzisst, dann nimmt man sich selber und auch der anderen Person, aber vor allem sich selbst, die Möglichkeit, sich tiefer damit auseinanderzusetzen, um für sich selber mehr dazu zu lernen und über sich selber mehr zu lernen, wenn man den Dingen einfach einen Titel gibt und sagt, so ist es. Und von daher würde ich an der Stelle gerne dazu plädieren, dass wir uns ein ganz bisschen vielleicht wegbewegen von dem Begriff, das ist ein Narzisst.
Kann ich nur zustimmen. Dennoch gibt es natürlich Narzissten, die in Beziehungen durchaus sehr herausfordernd sein können.
Jetzt hast du Narzisst gesagt.
Ach Mann, nein! Okay, nochmal. Dennoch gibt es Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung natürlich, die vor allem im Kontext von Beziehungen sehr herausfordernd sein können. Es ist ja so, dass Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, wie Babsi es gerade schon erklärt hat, die können sehr charmant sein und es gibt da auch so einen Begriff von wegen Lovebombing, was auch ist, was Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung mit potenziellen Partnern durchaus gelegentlich durchführen.
Allerdings nicht nur die. Das machen auch Leute, die keine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben.
Nicht nur die, allerdings ist es was also ich im Kontext von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen jetzt kennengelernt habe. Mhm. Aber klar, das ist nicht nur für diese Menschen reserviert. Was einfach bei solchen Menschen quasi, gerade wenn ihr irgendwie auf Partnersuche seid und so jemanden trefft, die sind sehr charmant und die sind sehr überzeugend und die sind eben meistens auch, ne, dadurch, dass sie auch eben aufs Äußere bedacht sind und gucken, hier ist alles immer gut aussieht, die sehen gut aus, sind dann vielleicht attraktiv und sind sehr einnehmend, sag ich mal. Und gerade auch dieses Lovebombing ist natürlich was quasi einen total einfangen kann, ne? Also quasi, da ist auf einmal ein Mensch, der alles für einen macht, der einem alles Mögliche schenkt, der einen mit Aufmerksamkeit und Liebe überschüttet, Lovebombing eben. Das Heimtückische dabei ist eben, dass sobald dann eben, also wenn dann eben die Beziehung läuft und quasi, ne, diese Anfangsphase langsam sich verändert und es irgendwie dazu kommt, dass zum Beispiel, wie Babsi gesagt hat, dieser Mensch mit dieser narzisstischen Tendenz kritisiert wird zum Beispiel oder irgendwelche Dinge, was in der Beziehung ja total normal ist, manchmal Dinge auffallen, die einem nicht so passen oder man irgendwie mal sagt, hey, könntest du darauf bitte aufpassen oder das mag ich nicht so gerne. Genau, dass es dann ganz schnell umschlagen kann und zwar in etwas, das eine Forschergruppe aus der Universität Münster als narzisstische Rivalität bezeichnet hat. Und im Gegensatz zu diesem selbstbewussten und charmanten Auftreten zeigen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung dann eben Abwertung anderer Personen und teilweise auch, ja, ich nenne es mal aggressives Verhalten, eben in den meisten Fällen eben verbal aggressiv, wie Babsi es vorhin dargestellt hat mit dem hier, du schuldest mir noch 10 Euro und kannst du dein Zeug nicht zusammenhalten und kann ich doch nichts dafür, wenn du das machst. Also schnell auf Angriff gehend. Und das ist natürlich was quasi so zwei Seiten von Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung hervorbringt, weil auf der einen Seite sind sie in Gruppen teilweise total beliebt, ne, und kommen da total gut an. Und auf der anderen Seite kann aber auch diese quasi narzisstische Rivalität dafür sorgen, dass diese Menschen extrem unbeliebt sind. Also quasi, es gibt da einfach wirklich so diese zwei Seiten und es ist wirklich, wirklich herausfordernd, wenn man eben mit einem Menschen mit einer ausgeprägten und auch unbehandelten narzisstischen Persönlichkeitsstörung in einer Beziehung ist. Ich würde nicht sagen, dass es gar nicht möglich ist. Es gibt bestimmt irgendwie Beziehungen, die da trotzdem irgendwie funktionieren. Und es gibt natürlich auch Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die eine Therapie gemacht haben, die vielleicht gerade in Therapie sind und die da quasi an sich gearbeitet haben und da quasi ihr Verhalten immer mehr steuern können und quasi so Impulse auch lernen können, damit umzugehen. Dennoch haben wir uns mal so ein paar Tipps rausgesucht, beziehungsweise euch ein paar Tipps rausgesucht, wie man quasi mit Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung umgehen kann oder sollte, quasi auch ganz arg mit dem Fokus auf euch selbst zu achten. Und damit meinen wir auch nicht nur romantische Beziehungen, sondern eben auch eine freundschaftliche Beziehung oder auch eben, es kann ja auch sein, dass Angehörige eurer Familie solche narzisstischen Tendenzen haben. In jeder Art von Beziehung kann es herausfordernd sein. Und deswegen dachten wir, es wäre mal eine Idee, so ein paar Tipps zu sozialen Interaktionen rauszusuchen.
Die funktionieren übrigens, wie Maxi ja gerade schon gesagt hat, nicht nur bei Menschen mit einer full-grown narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sondern auch bei Menschen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine etwas stärkere narzisstische Ausprägung haben, weil man auch da natürlich aufpassen muss auf sich selbst und auf das, was einem wichtig ist und darauf, dass es einem gut geht. Prinzipiell kann man sagen, dass bei Menschen, die einfach eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, die unbehandelt ist und die, bei denen die Betroffenen auch nicht selbst reflektiert sind, denen das nicht einfach nicht klar ist, beziehungsweise denen das auch egal ist, haltet Abstand. Haltet Abstand nicht, weil wir sagen, dass solche Menschen schlecht oder böse sind, sondern weil eine narzisstische Persönlichkeitsstörung deswegen wenig Leidensdruck auslöst bei den Betroffenen, weil die Betroffenen sehr viel daran setzen, bei anderen Menschen einen sehr hohen Leidensdruck auszulösen.
Und teilweise auch unbewusst.
Natürlich.
Aber ja.
Aber das macht es für die betroffene Person dann irgendwie nicht besser.
Nee.
Und es geht uns nicht darum zu sagen, dass, wie gesagt, Narzissten irgendwie schlechte Menschen oder böse Menschen sind oder dass sie das 100% mit Absicht immer machen, sondern auch diese psychische Erkrankung hat ihre Ursache und auch diese psychische Erkrankung hat ihre Entstehung. Aber nur weil jemand eine bestimmte Entstehungsgeschichte von einer psychischen Erkrankung hat, seid ihr nicht dafür zuständig, den Samariter zu spielen und zu sagen, ja, also ich weiß, dass du mir sagst, du meinst das so und ich weiß auch, dass du mir sagst, dass ich mich, nicht so anstellen soll und ich weiß, dass du das eigentlich gar nicht so meinst, weil du eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hast und wenn du sie nicht hättest, wärst du super lieb. Ja, aber ist halt nicht so.
So, ihr seid nicht der Punchball für jeglichen Menschen.
Und von daher, wenn ihr das Gefühl, also wenn ihr wisst, da ist jemand mit einer unbehandelten, stark ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitsstörung, geht auf Abstand, bleibt bei euch, bleibt selbstreflektiert, bleibt in dem, was ihr wahrnehmt und vertraut auf euch. Weil selbst wenn andere Leute sagen, siehst du falsch, ist eure Wahrnehmung immer richtig, weil sie euch gehört. Und wenn ihr, solange ihr selbst reflektiert seid und ihr ein ungutes Gefühl habt, ihr müsst mit niemandem zu tun haben, wenn ihr euch irgendwie komisch fühlt. Das Zweite ist mindestens genauso wichtig, behaltet private Sachen für euch. Menschen, und das trifft nicht nur auf Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zu, aber auch. Bei dieser Persönlichkeitsstörung sind Menschen unfassbar gut darin, alles, was ihr ihnen erzählt, zu benutzen, um euch zu verletzen. Weil jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wenn ihr den kränkt, dann brennt er die Welt nieder, um sich an euch zu rächen. Weil die Wut in dieser Person durch diese Kränkung so groß wird, dass es keine Impulskontrolle gibt. Es gibt keine Beißhemmung. Die Person denkt nicht mehr darüber nach, ob sie euch gerade unfassbar verletzt, weil es ist hier vollkommen egal. Und wenn ihr dieser Person viel Privates von euch erzählt habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie das benutzen wird, um euch richtig doll weh zu tun. Das Dritte ist, und das schließt sich quasi daran an, ist das Thema Grenzen setzen. Und das hängt so ein bisschen zusammen mit bleibt bei euch. Eure Grenzen sind eure Grenzen, um bei diesem 10-Euro-Beispiel zu bleiben? Es ist vollkommen legitim, in dem Moment zu sagen, hey, pass auf, ich möchte, dass du aufhörst, so mit mir zu sprechen. Ich möchte bei niemandem, dass er so mit mir spricht. Wenn du nicht aufhörst, mich so anzuschreien, dann gehe ich jetzt. Ihr habt jedes Recht dazu. Bleibt bei dieser Grenze. Und wenn die Person dann sagt, du hast mich verletzt und wie kannst du und du hast damit angefangen, bleibt bei euch. Zieht die Grenze, zieht sie durch. Es ist nicht eure Verantwortung, es ist nicht euer Job und es ist vor allen Dingen nicht eure Schuld. Das vierte ist, habe ich vorhin auch schon gesagt, vertraut eurer Wahrnehmung. Es ist sehr schwer bei Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, weil sie unfassbar gut darin sind, die Dinge so zu drehen, dass ihr immer an euch selber zweifeln werdet. Ihr werdet immer in Frage stellen, ob ihr vielleicht gerade irgendwas falsch seht, ob ihr vielleicht irgendwie das völlig falsch eingeschätzt. Nein, habt ihr nicht. Habt ihr nicht. Die Person, die euch gegenüber sitzt, ist einfach sehr, sehr gut darin, euch das glauben zu lassen, weil es ihr Überlebensmechanismus ist, dafür zu sorgen, dass die Wahrnehmung anderer Leute nicht stimmt. Das ist quasi ihr Garant, immer gut dazustehen. Und deswegen sind diese Menschen so unglaublich gut darin, die Perspektive zu drehen und dafür zu sorgen, dass ihr euch schlecht fühlt, obwohl ihr gar keinen Grund dafür habt. Und das fünfte ist, wenn ihr zwangsläufig viel mit jemandem zu tun habt, vielleicht weil das Familie ist und ihr es nicht übers Herz bringt, zu sagen, ich ziehe da eine Grenze und ich treffe die Person nicht mehr oder weil ihr in einer Beziehung seid und es nicht schafft, euch zu lösen, sucht euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt. Im besten Fall sucht euch eine Therapeutin oder einen Therapeuten, mit dem ihr über die Dinge, die passieren, sprechen könnt und vor allem jemanden, von dem ihr eine zweite Perspektive bekommt, eine zweite Meinung, weil häufig hilft es, wenn man jemanden hat, der die eigene Perspektive validiert, wenn man häufig mit einer Person mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zu tun hat, weil diese Person wird eure Wahrnehmung nur validieren, wenn sie für sie selber dienlich ist und nicht, wenn sie wirklich nachvollziehbar ist.
Wir hoffen, dass ihr ein paar von diesen Tipps für euch mitnehmen könnt, solltet ihr mal in eine dieser Situationen kommen oder vielleicht in so einer Situation sein. Ich möchte vor allem den letzten Punkt in ganz fetter Schrift hinstellen, denn ihr könnt euch jederzeit Hilfe suchen und es ist auf jeden Fall, wir sagen es immer wieder, aber es ist nie irgendwie ein Zeichen von Schwäche oder irgendwie von ein Zeichen von irgendwie, doch, ja, ich bin zu schwach oder eben, wie gesagt, ein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen, sondern es ist vollkommen in Ordnung und auch ganz normal, dass man sich manchmal Hilfe sucht.
Ich würde es ergänzen wollen, sich Therapie zu suchen, wenn man sie braucht, ist ein Zeichen von Stärke. Weil das bedeutet, dass ihr mutig genug seid, euch dem entgegenzustellen, was euch am meisten Angst macht. Und das können nicht viele Menschen von sich behaupten.
Period.
Also, passt auf euch auf. Und letzte Anmerkung noch zum Schluss. Wenn ihr selber euch entdeckt in diesen Verhaltensweisen und ihr vielleicht in einem 100% super ehrlichen Moment denkt, vielleicht mache ich das auch und vielleicht trifft das auf mich zu. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung kann man behandeln. Und wenn ihr euch dahinter klemmt und ihr das wirklich wollt, dann kann man sie auch erfolgreich behandeln. Und es macht euch nicht zu schlechten Menschen. Und all die Dinge, die wir aufgezählt haben als Empfehlungen für Menschen, die mit Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zu tun haben, mit diesen Empfehlungen wollen wir nicht sagen, dass ihr schlechte Menschen seid, sondern nur, dass die Coping-Strategien und die Mechanismen, die ihr euch, die sich ausgeprägt haben, die haben bestimmt irgendwann mal dazu beigetragen, dass ihr eine bestimmte Situation oder eine Zeit in eurem Leben überlebt habt. Und sie waren bestimmt irgendwann mal wichtig für euch. Aber manchmal muss man Verhaltensweisen loslassen, damit man weitergehen kann und damit es besser werden kann. Und die Coping-Strategien, die ihr euch damals gesucht habt, die sind vielleicht heute gar nicht mehr notwendig und vielleicht auch gar nicht mehr das Beste für euch. Also denkt mal drüber nach, ob es sich nicht vielleicht lohnen könnte, das loszulassen.
Und auch bei euch, vielleicht auch gerade bei euch, ist Therapie zu suchen eine Stärke und nicht, wie es wahrscheinlich dann gerade auch für Menschen mit solchen Tendenzen wirkt, eine Schwäche. Es ist ja super, sich Hilfe zu holen. Von daher, let's go.
Und damit sagen wir euch, passt auf euch auf, seid lieb zueinander und wir verabschieden uns mit dem Üblichen.